Asis Ains OS Indonesia Secaid oder ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 3325 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Montag, den 1. Oktober 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun, Nunung Nursiah, Puji Astuti, Indah, und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesien mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun, US Foreign Service Thailand. Präsident leitet Zeremonie des Nationaltages von Kesaktian Pancasila. Die Evakuierung des Erdbeben Over ist die Priorität. Die Mobilisierung von schweren Geräten sei nötig. IWF-Programmsdirektorin brachte ihres Beileid angesichts des Erdbebens in Palu und Donggala zum Ausdruck. Südkorea gewährt Indonesien humanitäre Hilfe im Wert von 1 Million US-Dollar. Hunderte von Studenten wurden für das jährliche Treffen des Internationalen Währungsfonds IWF und der Weltbank mobilisiert. Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat die Zeremonie des Nationalen Tages von Kesaktian Pancasila geleitet. Die Zeremonie des Nationalen Tages für die Mahdesat Ideologi Pancasila fand im Monument von Pancasila Sakti in Lubang Buaya, Yogyakarta am Montag, den 1. Oktober 2018 statt. Die Ankunft des Präsidenten Joko Widodo und der First Lady, Frau Iriana Joko Widodo, wurde von Nationalhymnen, die von Jugendlichen und Studenten gesungen wurden, begrüßt. Der Vizepräsident Yusuf Kalla, einige leitende Staatsbeamte, ausländische Vertreter in Indonesien, Polizisten, Soldaten der indonesischen Streitkräfte TNI, Pfadfinder, Schüler und Kadetten der Militärakademie nahmen an dieser Zeremonie teil. Bei der Zeremonie haben alle Anwesenden gebetet, um sich an indonesischen Helden, vor allem Revolutionshelden, zu erinnern. Das Pancasila-Manuskript wurde vom Präsidenten der Indonesischen Volksversammlung MPR, Zulkifli Hasan, vorgelesen. Der indonesische Präsident Joko Widodo wies seine Untergebenen an, der Evakuierung der Erdbebenopfer in Central Sulawesi den Vorrang zu geben. Die startet Präsident am Sonntag, den 16. September 2018, im Flughafen Mutiara Sis Al-Jufri in Palu nach dem Besuch in einigen Katastrophengebieten in Central Sulawesi der Presse mit. Wegen des Mangels an schweren Geräten können einige Dörfer noch nicht evakuiert werden. Präsident sagte, die Regierung werde die Sonderflugzeuge für die Verteilung von sauberem Wasser und Nahrung zur Verfügung stellen, da der Flughafen noch nicht normal in Betrieb sein könne. Präsident betonte, dass die Regierung die Verpflichtung habe, die von dem Erdbeben und der Tsunami zerstörten öffentlichen Einrichtungen wieder aufzubauen. Nachdem der Evakuierungsprozess ende, werde die Regierung den Wiederaufbau- und Sanierungsprozess beginnen, fügte Präsident hinzu. Der indonesische Minister für öffentliche Arbeiten und Wohnungsbau, Basuki Hadimulyono, wies dazu an, verschiedene schwere Geräte demnächst zu mobilisieren, um die Erdbeben- und Tsunami-Opfer in Palu und Donggala zu evakuieren. Minister Basuki teilte am Montag, den 1. Oktober 2018 in Jakarta, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit, dass das Ministerium für öffentliche Arbeit auf die Evakuierung der Katastrophenopfer, die Wasserversorgung und die Versorgung von sanitären Anlagen sowie die Stadtreinigung von den Ruinen der Gebäude und die Lösung der Konnektivitätsprobleme sich konzentriere. Im Zufolge sei die erste Stufe die Evakuierung der Katastrophenopfer in den wegen des Erdbebens schwer zerstörten Gebieten wie Balaroa und Petobo. Die zweite Stufe sei die Versorgung von sauberem Wasser- und Sanitäranlagen in 80 Flüchtlingslager und die bevölkerten Siedlungen. Drittens werde das Ministerium für öffentliche Arbeit und die Stadtregierungen zusammenarbeiten, die Städte von Ruinen stufenweise bis zu den kommenden 2 Wochen zu reinigen. Und die Verteilung der Logistikhilfen aus den Städten Makassar, Gorontalo und Poso nach Palu zu sichern, müssen die Konnektivitätsprobleme demnächst gelöst werden, sagte Minister Basuki weiter. Die Programmsdirektorin des Internationalen Währungsfonds IWF, Christine Lagarde, brachte ihres Beileid angesichts des Erdbeben und der Tsunami in Palu und Donggala, Central Sulawesi, zum Ausdruck. Bei dieser Naturkatastrophe sind hunderte von Personen ums Leben gekommen. In ihrem offiziellen Twitter-Account am Montag, den 1. Oktober 2018, hat sie diese Botschaft in der indonesischen Sprache geschrieben. Sie betet auch für Überlebende und Todesopfer sowie die Familien, die von ihren Verwandten verlassen worden sind. Das Erdbeben und der Tsunami ereigneten sie am Freitag, den 28. September 2018, nur eine Woche vor der Veranstaltung des jährlichen Treffens des IWF und der Weltbank, das in Nusa Dua auf Bali vom 8. bis zum 15. Oktober 2018 stattfindet. Nach Angaben der Nationalen Agentur für Katastrophenmilderung BNPB, starben bis Montag, den 1. Oktober 2018, etwa 1.200 Menschen beim Erdbeben und Tsunami. Möglicherweise wird die Anzahl der Todesopfer weiter erhöhen. Die südkoreanische Regierung wird Indonesien die humanitäre Hilfe im Wert von 1 Million US-Dollar gewähren, die von dem Erdbeben und von der Tsunami heimgesuchten Gebiete in Central Sulawesi wieder aufzubauen. Die Presseerklärung der südkoreanischen Botschaft in Jakarta, die von der indonesischen Nachrichtenagentur Antara am Sonntag, den 30. September 2018 erhalten wurde, nach werde es erwartet, dass die humanitäre Hilfe das Leid von den Familien, der Todesopfer und die Gemeinschaft, die Verluste erlitten haben, entlassen könne. Die südkoreanische Botschaft in Jakarta gab die Verteilung der humanitären Hilfe bekannt, nachdem sie den Kondolenz- und Sympathiebrief von dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in an Präsident Joko Widodo und an den Familien der Todesopfer sowie an den Überlebenden des Erdbebens in Central Sulawesi herausgegeben hatte. Der Sprecher der Indonesischen Agentur für Katastrophenschutz, BNPB, erklärte am Sonntag, den 30. September 2018 in Jakarta vor der Presse, dass ein Südkoreaner während des Erdbebens in Palu war. Man weiß bis jetzt, wo der Südkoreaner ist. Hunderte von Studenten aus der Tourismushochschule in Indonesien werden mobilisiert, um das jährliche Treffen des Internationalen Währungsfonds IWF und der Weltbank WB in Oktober 2018 auf Bali zum Erfolg zu verhelfen. Der stellvertretende Leiter des Bereiches für industrielle und institutionelle Entwicklung im indonesischen Tourismusministerium, Rizky Handayani Mustafa, sagte der indonesischen Nachrichtenagentur Antara am Sonntag in Jakarta, dass das Tourismusministerium viele Tourismushochschulen in verschiedenen Gebieten in Indonesien wie Bandung in West Java, Bali, Medan in Nord Sumatra, Palembang in Sud Sumatra und Lombok in Nusa Tenggara koordiniere. Im Zufolge diene die Mobilisierung der Studenten dazu, das jährliche Treffen des IWF und der Weltbank zu erleichtern und als Lernprozess für die Studenten. Er sagte dazu weiter, die Studenten seien bereits rekrutiert worden und nehmen noch an Teilnahme teil. Liebe Zuhörer der SIM Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.445,34 Rupiah. Der Schwarzer Franken erzielte einen Kurswert von 15.433,29 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.864 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, der Kommentar hat heute Trauer von Palu und Donggala, Trauer für alle, zum Thema. Indonesien ist wieder in Trauer. Ein tektonisches Erdbeben mit der Stärke von 7,4 auf der Richterskala erschütterte am Freitag den 28. September 2018 circa 17.02 Uhr di Donggala Stadt in Central Sulawesi. Dieses Erdbeben verursachte einen Tsunami, der Palu und Donggala traf. Das Erdbeben mit dem Tsunami hat mehr als 130 Tote und hunderte weitere Verletzte hinterlassen. Diese Katastrophe ist eine der tragischsten Tragödien in der Geschichte Indonesiens. Die Zentralregierung unterstützte sofort die lokalen Regierungen in Palu und Donggala, um sich mit Erdbeben und Tsunami zu befassen, die Opfer betrafen. Dies ist notwendig, wenn man bedenkt, dass die Katastrophe eine erhebliche Zerstörung der Infrastruktur mit sich bringt und den Vertriebsprozess behindert. Präsident Joko Widodo kam direkt an den Treffpunkten, um diese aktuelle Situation an mehreren von der Katastrophe betroffenen Orten zu überwachen, einschließlich der Evakuierungsstellen und Krankenhäuser. Das Erdbeben und der Tsunami, die sich in Palu und Donggala ereigneten, rückten ins Rampenlicht der Welt. Einige ausländische Medien wiesen darauf hin, dass der Tsunami in Palu und Donggala dramatisch verlief. Unterdessen berichteten andere Medien, dass die Zahl der Todesopfer auf mindestens 1.000 gesetzt und mehr als 100 Leichen in Palu gefunden wurden, nicht eingeschlossen in Donggala und anderen, die schwer zugänglich sind. Unter den Opfern befinden sich 71 Ausländer, die Opfer des Erdbebens und Tsunamis in der Stadt Palu und im Bezirk Donggala sind. Manche Ausländer sind noch unbekannt. Der Leiter des Zentrums für Dateninformation und Öffentlichkeitsarbeit der Nationalen Behörde für Katastrophenschutz, BNPB, Sutopo Purwonugroho, sagte, dass die meisten Ausländer in Zentral-Sulawesi während des Erdbebens in Palu und Donggala als sicher gemeldet wurden. Einige ausländische Touristen wurden auch nach Jakarta evakuiert. Die Trauer von Palu und Donggala ist nicht nur das Leid der Leute in der Provinz Zentral-Sulawesi, sondern auch der gesamten indonesischen Nation und der Welt. Ausdruck der Sympathie und Trauer über die Katastrophen, die Palu und Donggala getroffen haben, beginnen sogar die Angebote von humanitärer Hilfe aus verschiedenen Kreisen und freundlichen Ländern anzukommen. So wird die Europäische Union in Palu und Donggala für die Opfer des Erdbebens und Tsunamis eine Soforthilfe in Höhe von
1,5 Millionen Euro bereitstellen. Darüber hinaus bieten die USA und China der indonesischen Regierung auch die Unterstützung an. Das Erdbeben und der Tsunami in Palu und Donggala sollten die Bruderschaft weiter stärken, inmitten der politischen Temperatur. Die sich vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen des Jahres 2019 Die sich vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen des Jahres 2019 zu erwärmen beginnt, sollte die indonesische Nation zunehmend vereint werden, indem sie sich gegenseitig helfen, die in Schwierigkeiten sind. Weil die Trauer von Palu und Donggala die Trauer für alle ist. Soweit Kommentar.
Historische so Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir Ihnen die historischen Ereignisse am 1. Oktober. Wie folgt. Im Jahre 1949 proklamierte Mao Zedong die Volksrepublik China. Die Volksrepublik China, allgemein als China bezeichnet, ist ein am 1. Oktober 1949 gegründeter sozialistischer Staat in Ostasien. Mit rund 1,4 Milliarden Einwohnern stellt China das bevölkerungsreichste und gemessen an seiner Gesamtfläche das viertgrößte Land der Erde, der gemäß ihrer Verfassung steht die Volksrepublik China unter der demokratischen Diktatur des Volkes, wird jedoch seit 1949 autoritär von der Kommunistischen Partei Chinas regiert. Wirtschaftlich weist China seit vielen Jahren eine hohe Dynamik auf. Auf Grundlage ihrer Reform- und Öffnungspolitik entwickelte sich China beginnend ab 1978 zu einer wirtschaftlichen und technologischen Großmacht. Von der Weltbank wird das Land seit 2016 zu den Staaten mit einem Einkommensniveau im oberen Mittelfeld gerechnet. Seit 2010 ist China Exportweltmeister und gemessen an der Kaufkraftparität seit 2016 die größte Volkswirtschaft der Welt. Das Wirtschaftswachstum liegt seit 2010 im Durchschnitt jährlich bei 6,7%. Das nächste historische Ereignis ist das im Jahr 1965, 1. Oktober Bewegung eingetreten ist. Am 1. Oktober 1965 wurden 7 Generäle entführt und getötet. Einer von ihnen war der Befehlshaber der Armee, Ahmad Yani. Am Morgen besetzten Menschen hinter dem Attentat die Station Radio Republik Indonesias und erklärten ihre Aktion als Bemühungen, Präsident Sukarno vor der Verschwörung von Generälen zu schützen, die einen Staatsreich machen wollten. Sie nannten ihre Bewegung als 30. September-Bewegung oder Abkürzung als G30S. Die Bewegung kollabierte so schnell wie ihre Erscheinung. Mit dem Tod von Ahmad Yani übernahm Generalmajor Soeharto am 1. Oktober den Kommandant der der Armee und startete am Abend einen Gegenangriff. Alle G-30S-Kräfte wurden schließlich verhaftet oder rannten davon. Die Bewegung verschwand, bevor ihre Mitglieder und Führer ihre Ziele erklärten. Suharto erwähnte die Kommunistische Partei Indonesiens als Drahtzieher des Ereignisses und vernichtete die Kommunisten. 1,5 Millionen Menschen wurden verhaftet und beschuldigt G30S-Beteiligung. Und das letzte historische Ereignis ist der Bombenanschlag von Bali im Jahre 2005. Die balinesische Bombe 2005 war eine Bombardierungsserie, die am 1. Oktober 2005 in Bali stattfand. Es gab 3 Bombardements, erstens in Kuta und zweitens in Jimbaran. Rund 23 wurden getötet und 196 verletzt. Die Selbstmordbombe gab auf Schluss, was für den Tourismus in Bali am 12. Oktober 2002 sehr bedeutsam war. Der ähnliche Angriff tötete 202 Menschen. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Zuhörer der SIM Indonesien, die Sendung Unser Indonesien behandelt heute das Thema: Die indonesische Regierung hat offiziell die Mine PT Freeport Indonesia beherrscht, gelesen von Sri Unen. Liebe Zuhörer, die indonesische Regierung durch den stadteigenen Aluminiumbetrieb PT Inalum hat offiziell 51% der Aktien der Mine PT Freeport Indonesia PT FI beherrscht. Der Vereinbarungsvertrag wurde von PT Inalum und vom Freeport Mesmoran Incorporation in Jakarta am Donnerstag, den 27. September 2018 unterzeichnet. Dieser Verkaufs- und Kaufsvertrag ist eine weitere Phase der Anfangsvereinbarung am 17. Juli 2018, in den beide Seiten den Veräußerung Aktienwert von Freeport Indonesia 3,85 Milliarden US-Dollar oder etwa 56 Trillionen Rupiah vereinbarten. Etwa 3,5 Milliarden US-Dollar davon wird von den Kauf der Beteiligung oder Participating Interest von 40% im Besitz von Rio Tinto verwendet. Etwa 350 Millionen US-Dollar wird verwendet, um 9,3% der Aktien von Indocopper Investama zu erwerben. Die Unterzeichnung dieses Vertrags wurde vom Direktor von Inalum, Budi G. Sadikin, und dem Vorstandsvorsitzenden der Freeport Mesmoran, Richard Anderson, in Anwesenheit des Indonesischen Minister für Energie und Mineralvorkommen ESDM Ignatius Jonan, der Indonesischen Ministerin für Staateigene Betriebe Rene Sumarno und der Indonesischen Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati durchgeführt. Mit diesem Vertrag wird sie die Anzahl der von Inalum besitzten PT FI Aktien von 9,36% auf 51,23% erhöhen. Die Papua Provinzregierung wird 10% von 100% der PT FI Aktien erhalten. Ignatius Jonan sagte dazu, mit der Unterzeichnung dieses Vertrags werde die Regierung die Geschäftslizenz für Sonderbergbau mit einer maximalen Betriebsdauer von 2x10 Jahre bis zum Jahr 2041 veröffentlichen. Darüber hinaus wird die Verpflichtung von PT Freeport Indonesia PT FI zum Bau einer Smelterfabrik von Kupfer mit einer Kapazität von 2 bis 2,6 Millionen Tonnen pro Jahr weiterhin kontrolliert und evaluiert, sodass dies hoffentlich weniger als 5 Jahre fertiggestellt werden könnte. Des Weiteren sagte die Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati, dass die Veräußerung der Aktien zwischen PT Freeport Indonesia und der indonesischen Regierung kompliziert aufgelaufen sei und einen langwierigen Prozess habe.
Saya tahu bahwa proses ini tidak mudah, banyak sekali detail negosiasi yang saya harus mengakui merupakan suatu proses.
Ich weiß, dass dieser Prozess nicht einfach sei. Es gibt viele Verhandlungsdetails, die ich anerkenne, dass es ein komplizierter Prozess sei. Aber mit der guten Willen der indonesischen Regierung und der Anleitung von Frau Rini sowie vom PT Inalum und mit Richard Andekson können wir endlich erfüllen und die Vereinbarung erreichen, für die Übernahme von 51% der Aktien zu erreichen. Heute wird in Form des Verkaufsvertrags unterzeichnet. Wir erledigen auch weiter und sind in der letzten Phase. Noch einmal ist der Prozess nicht einfach. Sri Mulyani sagte dazu weiter, diesmalige Veräußerung der Aktien von PT Freeport Indonesia sei eine Verpflichtung Indonesien, um für das Beste zu kämpfen, auf sowohl in Bezug auf Staatseinnahme als auch in der Wiederverarbeitung durch den Bau der Smelterfabrik und das Management. Darüber hinaus brachte sie zum Ausdruck, dass die indonesische Regierung die Rechte von Investoren, die nach Indonesien kommen, mit Verhandlungen und dann günstigen Entscheidungen für alle betroffenen Seiten respektiere. Sri Mulyani hofft auch, dass PT Freeport Indonesia in Zukunft die Bergbauaktivitäten mit der Erwägung der Umweltaspekte berücksichtigen solle. Sie bedankte sich bei Vorstandsvorsitzenden von PT Port Mesmoran, Richard Andersen dafür. Richard Andersen hat mit der indonesischen Regierung gut verhandelt. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Zuhörer der Stimme Indonesiens. Wir treffen uns zum Programm Wunderbares Indonesiens wieder. Unser heutiges Thema ist der Mandorak Strand in Ost Nusa Tenggara. So bleiben Sie bei uns bei der Stimme Indonesiens in RRI World Service Voice of Indonesia. Außer auf der Kurzwelle 3325 kHz können Sie unsere Sendung auch über Livestream in www.voinews.id/German und RRI Play auf Google Play Store hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Sumba Insel befindet sich im Südwesten der Ost-Nusa Tenggara-Provinz. Sie besitzt viele versteckte Naturtourismusziele, wie zum Beispiel den Mandorak Strand. Liegt im Pero Batang Dorf im Kodi-Distrikt im Südwesten Sumbas. Zuhörer. Der Mandorak Strand ist als versteckter Himmel auf der Sumba Insel bekannt. Ist der kleinste Strand und nur 50 Meter lang, denn der Mandorak Strand ist von Höhen und steilen Klippen umgeben. Die Klippen sind auch als Tourismusattraktion wegen ihrer Form eines Tores zum Meer bekannt. Dieser Strand hat auch weißen und sauberen Sand, dessen Körner wie Perlen aussehen und pures Meereswasser. Die heftig dampfenden Wellen sind recht hoch, sodass viele Touristen kommen, um an diesem Strand zu surfen. Wegen des starken Wasserflusses sollen Besucher vorsichtig sein, wenn sie zu diesem Strand schwimmen wollen. Liebe Zuhörer, am Andorak-Strand können die Touristen oben an den Klippen Trekking betreiben. Mit einem Blick in die Ferne genießen sie dort die Schönheit des Strandes beim Angeln. Sie können auch den Sonnenuntergang betrachten. Liebe Zuhörer, der Mandorak-Strand ist circa 42 Kilometer im Südwesten der Sumba-Hauptstadt Tambolaka entfernt. Aus Kupang kann man Tambolaka mit dem Flugzeug erreichen. Von dem Tambolaka-Flughafen können Sie ein Motorrad oder Auto mieten. Die Einrichtungen sind an diesem Strand ziemlich beschränkt, weil der Strand an einem verstreckten Ort liegt. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesiens mit dem Thema Der Mandorak-Strand aus Ost-Nusa Tenggara. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Lass uns Indonesisch sprechen. Lädt Sie dazu ein, leicht und gut Indonesisch zu sprechen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Lass uns Indonesisch sprechen, mari berbahasa Indonesia. Bei dieser Gelegenheit stellen wir Ihnen einige indonesische Vokabeln und Ausdrücke vor und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen der Stimulations des Indonesischen Staatsrundfunk RRI und der Abteilung für die Sprachentwicklung und Sprachbildung des Indonesischen Ministeriums für Kultur und Bildung. Unser heutiges Thema ist Apa yang biasanya kamu lakukan? Auf Deutsch, Was machst du normalerweise? Sie können unsere Sendung außer auf der Kurswelle 3325 kHz und auch über Livestream voinews.id/German hören. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen ein Gespräch mit dem Thema Apa yang biasanya kamu lakukan? Apa yang biasanya kamu lakukan? Auf Deutsch, was machst du normalerweise vorstellen? Wir werden jeden Satz zweimal langsam vorlesen, danach können Sie ihn wiederholen. Die Figur Tono und Joko. Der Ort, der Strand Parangtritis. Die Hintergrundsituation: Toni und seine Familie machen eine Reise im Strand Parangtritis. Sie unterhalten sich am Strand.
Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai?
Berjemur, berenang, bermain voli, dan berselancar. Kalau kamu?
Makan bersama, bermain pasir, dan berenang.
Liebe Zuhörer, nachdem Sie das Gespräch gehört haben, werden wir Ihnen ein paar Vokabeln vorstellen, die einen Zusammenhang mit dem heutigen Thema haben. Wir werden diese Vokabeln zweimal langsam vorlesen, danach können Sie es wiederholen. Biasanya, biasanya, auf Deutsch normalerweise, normalerweise, die Pantai, die Pantai, auf Deutsch im Strand, im Strand. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai? Auf Deutsch, was machst du normalerweise am Strand? Was machst du normalerweise am Strand? Berjemur, berenang, bermain voli, dan berselancar. Berjemur, berenang, bermain voli, dan berselancar. Auf Deutsch, Sonnenbaden, Schwimmen, Volleyball spielen, und Surfen. Kalau kamu, auf Deutsch, wenn du, makan bersama, bermain pasir, dan berenang. Makan bersama, bermain pasir, dan berenang. Gemeinsam essen, Sand spielen und schwimmen. Gemeinsam essen, Sand spielen und schwimmen. Pada akhir minggu, auf Deutsch, am Ende der Woche, am Ende der Woche. Ketika libur, auf Deutsch, when im Urlaub, when im Urlaub. Ketika di taman, auf Deutsch, when im Park, when im Park. Mengobrol, mengobrol, auf Deutsch, sich unterhalten, sich unterhalten. Teman, teman, auf Deutsch, der Freund, der Freund.
Im Dialog hören Sie die Frage von Dinda. Apa yang biasanya kamu lakukan? Apa yang biasanya kamu lakukan? Apa yang biasanya kamu lakukan? Auf Deutsch, was machst du normalerweise? Man wendet diesen Ausdruck apa yang biasanya kamu lakukan an die Aktivität die normalerweise von einer Person in einem Ort oder in der bestimmten Periode durchgeführt wird, zu erfahren. Beispielsweise für die Anwendung des Ausdrucks in Sätzen sind wie folgt. Apa yang biasanya kamu lakukan pada akhir minggu? Apa yang biasanya kamu lakukan pada akhir minggu? Auf Deutsch, was machst du normalerweise am Ende der Woche? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika libur? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika libur? Auf Deutsch, was machst du normalerweise in den Ferien? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di taman? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di taman? Auf Deutsch, was machst du normalerweise wenn sie im Park sind? Das folgende ist Beispiele für die Antwort auf die Frage mit einem vollständigen Satz. Beispiel: Pada akhir minggu biasanya aku berenang dan bermain voli. Pada akhir minggu biasanya aku berenang dan bermain voli. Auf Deutsch: Am Ende der Woche schwimme ich normalerweise und spiele Volleyball. Ketika libur biasanya saya berenang dan berselancar. Ketika libur biasanya saya berenang dan berselancar. Auf Deutsch: Normalerweise schwimme ich und surfe ich in den Ferien. Ketika di taman biasanya aku makan bersama teman dan mengobrol. Ketika di taman biasanya aku makan bersama teman dan mengobrol. Auf Deutsch: Wenn ich im Park bin, esse ich normalerweise mit Freunden und unterhalte mich.
Bevor wir das Programm Lass uns Indonesisch sprechen enden, lass uns das Gespräch wiederhören.
Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai?
Berjemur, berenang, bermain voli, dan berselancar. Kalau kamu?
Makan bersama, bermain pasir, dan berenang.
Nachdem Sie das Gespräch mit dem Thema Apa yang biasanya kamu lakukan? Auf Deutsch, was machst du normalerweise? Gehört haben, werden wir Ihnen eine Übung geben. In dieser Übung sollten Sie Ihre Krankheit, auf Nisisch, vorstellen. Was haben Sie? Wann? Wie lange? Wie fühlen Sie sich? Wo gehen Sie zum Arzt? Wie oft sollten Sie Medikamente einnehmen? Beispiel: Nama saya Danu. Saya pernah sakit gigi 2 bulan yang lalu, selama 2 minggu. Saya merasa pusing dan saya berobat di rumah sakit Medika, harus minum obat 3 kali sehari. Nama saya Danu. Saya pernah sakit gigi 2 bulan yang lalu. Selama 2 minggu saya merasa pusing dan saya berobat di rumah sakit Medika, harus minum obat 3 kali sehari. Als Übung schicken Sie bitte Ihre Tonaufnahme auf Nisis an unsere E-Mail voi@voinews.id. Der gewählte Absender, der uns diese Übung beantwortet und sich mit einem interessanten Preis bekommen. Die Gewinner dieser Übung werden im nächsten November veröffentlicht werden. Das war das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Wir hoffen, dass dieser Unterricht Sie fordern kann, Bahasa Indonesia weiter zu lernen. Wir treffen uns wieder mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören.
Thank you.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die Kroncang Lieder, die von Tuti Trisetya gesungen werden. Sie können unsere Sendung auf der Kurswelle 3325 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören. Am Anfang unseres Programms hören Sie das erste Lied von Tuti Trisetya mit dem Titel Bunga Anggrek oder Orchideen. Gute Unterhaltung. Liebe Musikfreunde, das war das Lied mit dem Titel Bunga Anggrek von Tuti Trisetya. Das Lied Bunga Anggrek erzählt über die schöne vergangene Erinnerung, als man dieses Lied zusammen mit der Geliebten hörte. Danach wird dieses Lied die Erinnerung. Liebe Zuhörer, Tuti Trisetya wurde am 8. Oktober 1955 in Makassar, Sulawesi geboren. Sie verbrach ihre Jugendzeit in Bandung, West Java. Danach studierte sie an der Jurafakultät an der Privatuniversität UPN Veteran in Jakarta. Während ihres Studiums erreichte sie viele Leistungen. Im Jahre 1975 wurde sie beim Jugendaustauschprogramm Indonesia-Kanada World Youth Exchange Program gewählt. Ihr Name in der Keroncong Musik wurde bekannt, als sie im Jahre 1986 die erste Siegerin beim Gesangfestival des Rundfunks und Fernsehens für die Kategorie Keroncong wurde. Vorher im Jahre 1983 wurde auch Siegerin beim Keroncong Wettbewerb in Jakarta. Liebe Zuhörer, hören Sie nun das Keroncong-Lied mit dem Titel Tanah Air oder Das Heimatland. Viel Spaß beim Zuhören.
Thank you.
Liebe Freunde, das war Tanah Air von Tuti Trisetya. Dieses Lied beschreibt die Naturschönheit in Indonesien. Diese Naturschönheit von Indonesien wird von hohen Bergen, fließenden Flüssen in das Meer, der grünen Reisausdehnung gezeigt. Das ist eine kleine Erzählung über das Lied Tanah Air. Tuti Trisetya sagte, dass sie die Kronzonglieder von den Indonesien begabten Kronzongsängerinnen wie Walsinah und Sundari Sukoco gelernt habe. Im Jahre 1981 sang Tuti im Palas. Sie war auch als Moderatorin und Koordinatorin beim Programm Gebiar Kronzong im Fernsehen. Zusammen mit der Indonesian Künstlergruppe sang sie in verschiedenen Ländern. Tuti gründete auch die sogenannte Gruppe Warung Kronzong Gaul oder WKG. Diese Gruppe wird das Zentrum des Treffens der Kronzong-Musik-Liebhaber und junger Kronzong-Sänger, wie zum Beispiel Sri Yono, des blinden Kronzong-Sänger, der eine Sonnenstimme hat. In ihrer Musikkarriere veröffentlichte sie mehr als 15 Kronzong-Alben, einschließlich der alten und neuen Kronzong-Lieder. Liebe Musikfreunde der Stimulations, zum Schluss unseres Programms hören Sie nun zwei weitere Kronzong-Lieder von Tuti Trisetya mit dem Titel Kicir-Kicir und Janganlah Kau Berkata Benci oder Sakainan Khas. Auf Wiederhören.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle
3325 kHz hören.
Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 44, Jakarta, oder PO Box 1157, Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voiceindonesia sowie Instagram voice_of_indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.